Wir sind beim Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt im 16. Dieses Jahr das Thema Mein Herr und mein Gott, die Frage nach Gott in den gegenwärtigen Herausforderungen. Ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Stephanos Athanasiou. Er ist in einer griechischen Familie in Deutschland in Hanau geboren, hat Theologie an der orthodoxen Ausbildungseinrichtung in München und Thessaloniki studiert, habilitierte sich über Kardinal Josef Ratzingers Relativismuskritik, ist Mitglied im neuen Schülerkreis und hat da auch bei den Ratzinger-Studien ein Band herausgegeben, Ut unum sint, zur Theologie der Einheit bei Josef Ratzinger, Papst Benedikt im 16. Sie sind Priester und verheiratet, haben zwei Kinder. Sie kommen aus der orthodoxen Kirche. Im neuen Schülerkreis sind Sie der Einzigen aus der orthodoxen Kirche. Wie sind Sie denn zum neuen Schülerkreis gekommen?
Ja, das war in einer Phase, wo ich verschiedene Personen vom neuen Schülerkreis kennengelernt habe. Das war circa vor 10, 11 Jahren. Und ich hatte damals eben angefangen, meine Qualifikationsarbeit, meine universitäre Qualifikationsarbeit über Josef Ratzinger zu schreiben. Es gab eben dann schon die Idee, eben Orthodoxie, katholische Kirche, das Interesse von Papst Benedikt, beziehungsweise vorher dann Josef Ratzinger als Kardinal schon und als vorher schon als Bischof von München, Freising und eben schon als Professor, war ja immer sehr, sehr groß. Was die Orthodoxie angeht, es gibt da verschiedene Beispiele in der Geschichte, eines der größten eventuell, das ist auch herausgekommen, diese Briefkorrespondenz zwischen Josef Ratzinger und den sogenannten Metropoliten der Schweiz, Damaskinos Papandreou, der ehemalige Metropolit der Schweiz, der ist mittlerweile verstorben. Also es gab immer dieses Interesse Josef Ratzinger hin zum Osten und die Idee dann eben, dass in seinem Schülerkreis auch Orthodoxe Platz haben sollten. Es war auch ein Wunsch des Papstes und in der Zeit war ich eben einer, der über ihn geschrieben hat, orthodox, und glaube, habe ins Profil eben gut reingepasst. Und ich wurde dann eben gefragt und mit sehr, sehr großer Freude habe ich damals gesagt, ja, also da würde ich sehr gerne mitarbeiten, mitdiskutieren. Und ich muss sagen, in den letzten 10, 11 Jahren haben sich Freundschaften entwickelt, aber vor allem auch ein Forum der Diskussion, des gegenseitigen Verstehens. Wir waren unter anderem in einem der Treffen, den wir als neuer Schülerkreis haben. Wir haben ja immer zwei, ein sogenanntes nationales Treffen. Da treffen wir uns wirklich unter uns irgendwo in der Welt beziehungsweise in Europa. Und dann haben wir das Treffen in Rom zusammen mit dem Schülerkreis. Und in einem dieser nationalen Treffen eben haben wir uns in Konstantinopel, sprich Istanbul, getroffen. Das war zum Gedenken der 50 Jahre nach dem sogenannten Bruderkuss und die Aufhebung der gegenseitigen Exkommunikation zwischen Konstantinopel und Rom. Und da haben wir uns deshalb in Konstantinopel getroffen, auf Einladung des ökumenischen Patriarchen damals. Und das war natürlich auch eine sehr schöne Zusammenkunft im Hinblick, dass auch natürlich Kardinal Koch immer uns begleitet und anwesend ist bei unseren Treffen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt.
Was ist denn das besondere Anliegen von damals Kardinal Ratzinger und dann Papst Benedikt gegenüber der Orthodoxie? Warum liegt ihm das so am Herzen?
Ich glaube, Kardinal Ratzinger hat schon als Professor eben durch seine Studien und so weiter sehr schnell erfahren, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, die etwas versteckt eventuell sind, beziehungsweise nicht mehr so bekannt waren. Also nicht nur der Kardinal Ratzinger, es gab natürlich viele andere, sowohl römisch-katholische Theologinnen und Theologen, aber auch Orthodoxe in einer Zeit, man muss das auch bedenken, wo die Ökumene einen Aufwind hatte, zu sagen, was glaubt eigentlich der andere? Und man darf auch nicht vergessen, also die gegenseitige Aufhebung der Exkommunikation 1964, 65 zwischen Rom und Konstantinopel hat natürlich einen Aufwind gegeben, zu sagen, ja, jetzt kommt auch gleich die Einheit zwischen Ost und West, die zerbrochen ist. Und es war wirklich der tiefe Glaube damals noch da, diese Einheit kommt in ein paar Jahren. Wir haben da Reden vom ökumenischen Patriarchen, damals Athenagoras, der wirklich selbst geglaubt hat, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Kairos, also der Tag, da wo diese Spaltung endlich aufgehoben wird. Und ich glaube, Kardinal Ratzinger eben, wie wir wissen, er war ja selbst auch im Zweiten Vatikanischen Konzil unter anderem anwesend und hat diesen Aufwind, glaube ich, mitbekommen, selbst gelebt. Und seine Studien der Kirchenväter hat besonders dazu beigetragen, er kannte sie sehr, sehr gut und kennt sie sehr, sehr gut, dass er den Osten sehr gut verstehen konnte und deshalb da Dialogsbrücken aufbauen konnte und kann. Und deshalb ist seine Theologie, wenn man sie studiert, zum größten Teil tatsächlich eine Theologie, die jeder orthodoxe Theologe, jede orthodoxe Theologin im größten Teil, wie gesagt, annehmen kann. Und das ist natürlich ein Forum, da bildet sich eine Theologie, die Brücken schlagen kann. Und das Wichtige für ihn ist eben, weil Sie mich das gefragt haben, glaube ich, ist genau zu sagen, die Kirche ist katholisch im Sinne weltumfassend. Es gibt auch verschiedene Traditionen in der Kirche, die müssen wir wahrnehmen. Im Hinblick auch, da hat er auch verschiedene Artikel geschrieben, es ist ihm sehr bewusst, dass in der alten Kirche es zwei große kulturelle Traditionen gab. In dieser einen Kirche, es gab einerseits im Weströmischen Reich eben den lateinischen Westen und im Oströmischen Reich eben den griechischen Osten. Heute würde man dazu sagen, die katholische Kirche und die orthodoxe. Und da wirklich das dieses Potenzial, die beide Lungenflügel haben, das war Josef Ratzinger bewusst, dass die Orthodoxie eben sehr das Mystische betont, eventuell in einer säkularen Welt oder in einer Welt, wo der Säkularismus immer stärker wird, bedarf es dieses Mystische immer und immer mehr, dass man wirklich ich will nicht sagen Gegenpondo, das hört sich so negativ an, aber sich bewusst wird, dass auch in unserem christlichen Glauben in der Kirche das Mystische nicht fehlen darf. Und ich glaube, das hat Josef Ratzinger in der Orthodoxie besonders gesehen. Nicht wiederdeckt, weil es gibt es natürlich auch in der lateinischen beziehungsweise in der katholischen Kirche, aber präsenter eben in der Spiritualität, im Gottesdienst ist es im Osten sichtbarer. Und ich glaube, das war ihm bewusst und er hat es als etwas gesehen. Ich glaube, das ist das Wichtige bei Ratzinger, dass er nicht einfach nur sagt, das ist Orthodoxie, sondern er versucht darin, seine eigene Tradition zu entdecken, zu sagen, altkirchlich. Und das, was in der Orthodoxie im Moment ist, ist eigentlich auch das, was uns gehört, in Anführungszeichen. Und es ist nicht das Fremde, sondern das, was ich bei mir wiederentdecken kann als eine gemeinsame Tradition. Und ich glaube, dieses Potenzial und diese Weite vor allem im Herzen und Geist hatte er gehabt und hat er.
Die gemeinsamen Wurzeln sozusagen wiederentdecken?
Ja, auf jeden Fall. Also die gemeinsamen Wurzeln wiederentdecken oder ich würde sagen nicht wiederentdecken, sondern eher beim anderen erkennen. Wissen Sie, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass ich beim anderen mich selbst wiederentdecken kann. Im Sinne zu sagen, gut, er macht jetzt irgendwie das Kreuzzeichen anders oder wie auch immer. Oder es gibt eine andere Tradition, die sich eben in der Geschichte anders entwickelt hat, im Westen oder im Osten. Und zu sagen, aber wenn wir wirklich zurückgehen auf den Anfang dieser Entwicklung, hatten wir diese gemeinsame Basis. Und es ist nicht schlimm, dass es sich anders entwickelt hat, solange der Glauben dabei nicht verletzt wird, die Substanz des Glaubens. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag zu diesem Näherkommen in eine Welt, wo das Christentum global nicht einfach hat, muss man auch sagen, besonders auch im Osten, aber auch im Westen. Es gibt da verschiedene Gründe, warum nicht. Einerseits der Säkularismus, andererseits eine Christenverfolgung, die wir natürlich im Osten besonders wahrnehmen. Und ich glaube, da zu sagen, wir haben eine gemeinsame Basis und die Entwicklung, diese verschiedene kulturelle Entwicklung, ist in dem Sinne nicht schlimm, weil sie schon immer existiert hat. Wissen Sie, es gab ja nicht diese eine Kirche mit dieser einen Liturgie, mit dieser einen Art und Weise zu zelebrieren. Wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, war es immer so, es gab die eine Kirche, Aber man hatte einen sehr großen Respekt vor den verschiedenen Traditionen in der Kirche. Da gab es eben im Westen verschiedene Riten, im Osten auch. Aber diese verschiedenen Riten waren nicht schlimm, es war akzeptiert. Was aber wichtig war, war der Glaube. Und ich glaube, das ist auch was, was bei Josef Ratzinger, man entdeckt es immer wieder, und ich glaube, da findet er auch Gefallen dran, was den Osten angeht, dass er sieht, dass der Glaube der Kirche, die Christologie, also wer ist Jesus Christus, und eben die gesamte Theologie zwischen Ost und West, außer wenn man natürlich über das Papst anspricht, aber alles andere fast identisch ist.
Sie haben eben gesagt, das Mystische ist in der orthodoxen Theologie sichtbarer. An was denken Sie da oder was haben Sie da im Sinn?
Ja, zum Beispiel also vor allem natürlich den Gottesdienst, die göttliche Liturgie. Das ist in der Orthodoxie ein Ort, wo man das Mystische sucht, wo man Gott erkennen kann, den Herrn Jesus Christus erkennen und erfahren kann vor allem. Und es ist sehr, sehr präsent und auch bei den Gläubigen sehr, sehr präsent. Und diese Sphäre zu sagen, ich denke jetzt nicht logisch drüber nach, nicht die Logik ist hier am Mittelpunkt, sondern einfach nur sein Herz wirken zu lassen und zu sagen, das ist jetzt der Kelch und das ist Leib und Blut Christi. Und wirklich in diese Mystik hineinzutauchen, im Sinne, dass man sagt, der Herr ist jetzt wirklich präsent. Und auch den freien Geist zu haben, nicht zu sehr logisch drüber nachzudenken, sondern wirklich mit dem Herzen. Das ist ein Punkt, der ist sehr, sehr stark vertreten in der Orthodoxie. Und man sieht zum Beispiel auch, dass die Liturgien, man hört es immer wieder, in der Orthodoxie sehr, sehr lange sind, weil es eben genau das ist. Es ist ein Ort, wo man die Ewigkeit erfahren soll. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn ein Gottesdienst 3 Stunden dauert und nicht eine, dass man da die Ewigkeit besser erfahren kann. Aber es ist ein Ort eben des Hineintauchens. Und deshalb sieht man auch immer wieder Wiederholungen im Gottesdienst. Also sehr, sehr viele Wiederholungen im Gottesdienst. Man sagt, es ist einerseits pädagogisch, aber vor allem auch zu sagen, ich muss mir jetzt wirklich verinnerlichen, wo ich eigentlich bin an diesem Ort. An diesem Nullpunkt und der Nullzeit der Geschichte. Jede Liturgie ist genau dieser Nullpunkt und diese Nullzeit, weil da zusammentreffen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es ist diese Erfahrung, die man da macht, diese mystische eben Erfahrung. Es ist nicht nur ein Präsenzsein, da zu sein und ich erlebe im einfachen Jetzt etwas von 3 bis 4 oder 5 bis 6, sondern zu sagen, ich tauche jetzt hier ein, es versammelt sich die ganze Kirche in Zeit und Ort. Das heißt, alle die Verstorbenen oder auch die irgendwann mal geboren werden, sind an dieser kosmischen Liturgie, an der göttlichen Liturgie, wie man sagt, dabei. Und wir feiern alle zusammen die eine Eucharistie. Und das ist den Menschen eben bewusst. Und das ist das Mystische, zu sagen, hier passiert etwas. Es ist nicht eine Veranstaltung von 3 bis 4, wo ich da bin und es wie jeden Sonntag oder jedes Mal, wenn Liturgie ist. Nein, es ist einzigartig jedes Mal, weil es was ganz Besonderes ist. Und sich dem bewusst zu werden, an dem wieder teilzunehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was Josef Ratzinger unter anderem, also wir hatten ja auch im Schülerkreis oft die Gelegenheit, wenn der Papst damals eben oder der emeritierte Papst dann zelebriert hat, das in einer besonderen Art und Weise erfahren, wie sehr er Liturgie lebt. Also das ist nicht nur ein Akt, den man mal macht und ja, und das ist gut, und jetzt habe ich es gemacht und jetzt habe ich erstmal Freizeit. Nein, dieses bewusst zu werden, was mache ich denn eigentlich als Diakon, Priester oder eben Bischof und auch als Gemeinde zu sagen, wo nehme ich jetzt hier eigentlich teil? Und ich glaube, das ist, würde ich sagen, ja, der Kernpunkt des Mystischen.
Manch einer ist vielleicht hängen geblieben, Herr Pfarrer Stephanus. Als ich gesagt habe, Sie sind orthodoxe Priester, verheiratet, 2 Kinder, dann fragen sich natürlich der ein oder andere, ja, wie sehen Sie denn dann den Zölibat bei uns in der Kirche?
Wissen Sie, ich habe ja vorhin von den verschiedenen Traditionen gesprochen, die es schon immer in der Kirche gab und die es gibt, ganz nebenbei gemerkt. Und in dem Sinn ist es natürlich eine Diskussion in der katholischen Kirche, lateinischer Tradition, würde ich jetzt sagen, zu sagen, möchten wir ein Zölibat für die Priester oder nicht? Ich glaube, man sollte es nicht in die Schublade schieben, gut und böse oder man muss nicht. Dogmatisch ist es ja sowieso nicht. Also es hat in dem Sinne keine, ja, wie man so schön in der Theologie sagt, soteriologischen Grund, also heilsbringenden Grund. Weil also in der katholischen Kirche an sich gibt es ja den verheirateten Priester. Man kennt ja die unierten Kirchen mit Rom, die auch östliche Tradition haben, die sich auch als katholische Kirche verstehen. Und dort dürfen ja die Priester auch heiraten. Es ist in der katholischen Kirche, in der lateinischen Tradition nur so, dass der Zölibat eben für Priester vorgesehen ist. Oder man könnte auch sagen, in der römisch-katholischen Kirche. Aber in der katholischen Kirche, wie gesagt, weil es dort auch die unierten Kirchen gibt mit Rom, kennt man ja genauso den verheirateten Priester. Jetzt, was die Orthodoxie angeht, ist es so tatsächlich, dass Priester eben auch nicht heiraten dürfen, aber verheiratete Personen dürfen Priester werden. Das heißt also, ein Priester oder eine Person nach seiner Weihe darf auch nicht mehr heiraten in der Orthodoxie. Das ist nach dem Kirchenrecht eben verboten. Aber verheiratete Personen dürfen eben oder sind zum Priesteramt zugelassen und zum Diakonatsamt, aber nicht zum Bischofsamt. Da nicht. Wenn man sich vor der Weihe entscheidet, doch nicht zu heiraten, da wird man zum Mönch geweiht oder legt eben seine Mönchsgelübde ab. Und danach kann man eben auch zum Priester geweiht werden, zu einem sogenannten Mönchspriester heißt es dann. Und diesen Mönchspriestern steht es dann offen, beziehungsweise da gibt es eine Liste und aus denen werden dann die Bischöfe gewählt. Ja, das ist deshalb, würde ich sagen, weil Sie mich gefragt haben, wie ich dazu stehe. Ich würde sagen, das ist wirklich ein Thema der nicht mal der katholischen Kirche, sondern wirklich der katholischen Kirche in der lateinischen Tradition. Weil wie gesagt, in der katholischen Kirche an sich gibt es auch verheiratete Priester.
Vielleicht zum jetzigen Symposium. Die Frage nach Gott in den gegenwärtigen Herausforderungen. Was sind für Sie die größten Herausforderungen?
Ja, die größten Herausforderungen unserer Zeit ist sicherlich, und ich glaube, das haben die letzten Päpste schon angesprochen, aber auch Patriarchen immer wieder und orthodoxe Bischöfe, die Neuevangelisierung der Europas jetzt in diesem Fall, und ich würde sagen sogar darüber hinaus, der westlichen und auch in Teilen der östlichen Welt, zu sagen, auch in den Gebieten, wo vor langer Zeit die Apostel und viele Heilige gewirkt haben und das Evangelium gebracht haben, dass diese Gebiete eben in der Tradition christlich waren und sind, könnte man natürlich noch sagen. Aber es bedarf tatsächlich einer neuen Bewegung der Re-Evangelisierung, den Menschen das Wort Gottes näher zu bringen. Es ist eine große Verantwortung, die wir haben als Christinnen und Christen. Und manche eine erwartet dann von der Kirche, sehr oft von der Kirche als Institution, eine Neuevangelisierung anzustupsen, zu organisieren, wie eventuell in einer ganz normalen Institution, Stiftung, Firma. Aber ich glaube, es ist viel mehr. Wissen Sie, Kirche ist nicht nur einfach Institution. Und deshalb sage ich auch immer sehr, sehr gerne, Kirche lebt nicht durch Mitglieder, sondern Kirche lebt durch Gläubige. Es langt leider nicht, Mitglied zu sein in irgendeiner Liste und zu sagen, ich gehöre, genau wie ich meinem Verein angehöre, auch der Kirche. Nein, Kirche setzt den Glauben voraus. Und Glauben setzt eben voraus, eine gewisse Art des Lebens zu sagen, ich vertraue auf Gott, ich erkenne Gott im Hiersein, im Jetzt und ich lebe auch danach. Und das ist, glaube ich, auch persönlich unser Beitrag, den jeder eine und jeder leisten kann zu dieser Re-Evangelisierung. Dass uns, wie der Herr auch sehr zu seinen Aposteln gesagt hat, weil wir sind ja auch Nachfolger in dieser Apostolizität, zu sagen, dass uns die Leute sehen und erkennen, dass wir im Namen des Herrn leben, seine Jüngerinnen und Jünger eben sind. Und da ist es sehr wichtig, wirklich im Ausdruck des Lebens dieses Christliche zu zeigen, dass die Menschen davon, man könnte sagen, angesteckt werden und zu sagen, ja, das ist das, was ich suche. Und da ist eben diese Verantwortung sehr groß. Ja, und jeder von uns hat die, zu sagen, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich diese Erfahrung Christi in meinem Leben oder nicht? In dem Sinne treibt man eine Reevangelisierung an durch das Leben eines jeden. Und da sind genauso die Laien angesprochen, als auch die Geistlichen. Auch die Frage, leben Priester so, wie sie leben sollten, um wirklich die Menschen anzustecken mit dieser Liebe des Herrn, mit dieser Hoffnung an den Herrn oder die Bischöfe. Aber wie gesagt, auch die Laien, weil sehr oft sehen wir die Bischöfe oder die Priester oder die Geistlichen insgesamt sehr kritisch und verlangen von ihnen sehr viel. Aber ich würde sagen, in einer gleichen Verantwortung stehen auch die Laien. Sie sind genauso verantwortlich wie jeder Priester, jeder Bischof, selbstkritisch sich zu hinterfragen, wie lebe ich eigentlich? Und ich glaube, das ist die große Verantwortung, die wir heute haben, und dann alle zusammen eben nachzudenken, was heißt Kirche für heute? Weil ich glaube, das große Problem eben in Europa und in vielen anderen Ländern oder Regionen der Welt war natürlich, dass wir uns sehr, sehr lange ausruhen konnten, im Sinne zu sagen, es gab den Staat, der christlich geprägt war, eventuell auch sehr positiv eingestellt war in manchen Regionen. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen das Zeugnis verlernt zu leben, weil wir uns ausgeruht haben einfach. Es war für viele nicht nötig, mehr wirklich präsent christlich zu sein. Aber ich glaube, es ist eine Herausforderung und erlauben Sie mir zu sagen, eine schöne Herausforderung. Wir werden eigentlich wieder aufgerufen zu sagen, ich möchte mein Christsein leben und ich darf es leben und soll es leben und ich möchte mit diesem Leben den anderen Menschen zeigen, wie schön es doch ist, Christ zu sein. Und das ist eine Herausforderung. Eine wunderschöne Herausforderung, weil im Hinblick auf Paulus, auf Hoffnung hingerettet, ja, ist genau das, was der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wir leben hin zu dieser Hoffnung, die Person ist, also die Jesus Christus.
Herr Pfarrer Dr. Stephanus, eine Frage noch. Wie sind Sie zu Radio Maria Deutschschweiz gekommen? Sie arbeiten seit einigen Jahren dort mit.
Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich, wie man es so schön sagt. Es wurde eine Stelle ausgeschrieben und ich hatte mich eigentlich beworben, weil ich diesen Kontakt gesucht habe. Ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass man damit ja durch das Radio auch diese Brücken, die ich schon im neuen Schülerkreis immer wieder gelebt habe, gesehen habe, dort fortsetzen kann. Und tatsächlich im Radio Maria Deutschschweiz haben wir da im Studio ein sehr gutes Klima gehabt bzw. haben und eine sehr gute Zusammenarbeit im Hintergrund genau dessen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, zu sagen, wie kann man das Wort Gottes den Menschen näher bringen? Und die Idee natürlich hinten dran zu sagen, es gibt sehr, sehr viele Christinnen und Christen der zweiten, dritten Generation, die eventuell jetzt nicht ad hoc römisch-katholisch sind und die sozusagen auch zum Herrn gebracht werden möchten, beziehungsweise diesen Evangelisierungsakt, der Re-Evangelisierungsakt auch nochmal aufgezeigt werden soll. Und da versuchen wir genau gemeinsam auf unseren gemeinsamen Traditionen, ja, den Hörerinnen und Hörern in der Schweiz und darüber hinaus mittlerweile durch Internet aufzuzeigen, wie schön es ist, Christ zu sein und die verschiedenen Traditionen sich zu betrachten, die, wie nach Ratzinger eben, das habe ich ja schon gesagt, beim anderen die eigene Tradition wieder zu entdecken, in unserem Mittelpunkt steht. So zum Beispiel machen wir dann eine Reihe über die Kirchenväter-Theologie, die eventuell bei vielen Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche in Vergessenheit geraten ist, beziehungsweise nicht mehr so präsent ist. Und da zeigen wir das wieder auf. Wir wissen ja auch, Papst Benedikt hat hier auf dem Petersplatz mal eine Predigtreihe gehalten über die Kirchenväter. Und das Schöne ist, wenn wir dann sowas machen, versuchen wir wirklich, also jetzt in diesem Beispiel, die Predigten von Papst Benedikt auch präsent zu zeigen, dass man auch den Menschen zeigt, ja, so unterschiedlich, wie man oft denkt, ist man doch gar nicht. Und das, ganz nebenbei gemerkt, ist auch eine Verantwortung von uns in diesem Re-Evangelisierungsakt. Nämlich dieser Re-Evangelisierungsakt bedeutet ja, dass wir wieder genau das finden müssen, was wir verloren haben. Das heißt ja Re-Evangelisierung, nicht nur den Glauben, sondern auch die Einheit unter anderem.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank und ich grüße auch an dieser Stelle natürlich alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Und wir freuen uns auch immer in der Schweiz, wenn ich das jetzt noch sagen darf. Wir schalten ja sehr oft zu Radio Horeb und sind dann mit den Kolleginnen und Kollegen von Radio Horeb dann immer sehr verbunden und sehr dankbar. Und ja, vielen Dank.
Danke.
Pfarrer Dr. Stephanos Athanasiou.